so ein Kunde, an den du so lange ran willst, der dir das Signal gibt, du hast keine Chance, ich will nichts mit dir zu tun haben, du bist mir viel zu klein.
Ich sage immer, man muss das Nein akzeptieren können, wenn der Grund auch nachvollziehbar ist.
Es sind ja YouTuber, die wollen nichts anderes als polarisieren, um Klicks zu machen, um mehr Geld zu verdienen.
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, der 32. Folge mittlerweile. Mein Name ist wie immer Carmine Sena und weil das weiterhin keiner aussprechen kann, heiße ich immer noch Mino. Das ist ein bisschen einfacher. Und mir gegenüber sitzt meine, wie ihr letztes Mal rausgefunden habt, nicht beste Freundin, aber weiterhin Co-Founderin und Co-Hostin namens Paula Vorwerk. Und wir wissen beide, du bist doch meine beste Freundin. Wie geht's dir denn heute?
Gut. Wir nehmen ja abends auf, mal ganz ungewohnt. Spät abends statt ganz früh morgens.
Und mal ein bisschen früher als sonst auch, ne? Also im Sinne von genau. Des Tages, ne?
Ja, richtig. Ja, wir haben ja heute Donnerstag. Ihr hört das wahrscheinlich jetzt an dem Sonntag oder den Montag dann. Wir haben letzte Woche Donnerstag aufgenommen. Und ja, war ein langer Tag irgendwie, auch wieder viel passiert so. Und deswegen finde ich, es ist ein anderes Feeling als sonst.
Das stimmt.
Frisch morgens mit Kaffee in den Tag starten mit Podcasts ist immer was anderes. Aber jetzt können wir es schön ausklingen lassen. Ich freue mich auf die Folge.
Exakt.
Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's gut. Genauso wie du, heute viel erledigt, deswegen immer so ein bisschen dann natürlich auch zehrend, aber ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut trotzdem, ja, weil die Hörerinnen und Hörer wissen ja auch, dass wir uns eigentlich da immer drauf freuen, dass das alle 2 Wochen stattfindet. Jetzt haben wir quasi ein paar Tage sogar früher die Aufnahme, was es dann ja verkürzt hat für uns sogar, was ganz schön ist. Aber ja, es ist was komplett anderes als Samstagmorgens, was wir ja normalerweise so als Aufnahmetag haben.
Genau, und ich meine, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja schuld, weil Samstag früh kann ich ja nicht diesmal. Wegen einer Hochzeit, auf der ich sogar Trauzeugin bin. Das heißt, ja, da bin ich leider verhindert und kann dementsprechend leider keine Podcast-Aufnahme machen.
Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Ausrede und deswegen würde ich sagen, nichtsdestotrotz, lass uns mal direkt loslegen, oder?
Ja, los geht's.
Was ist das heutige Thema?
Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja vor 2 Wochen über mehrere Themen gesprochen, von denen wir eigentlich dachten bzw. erwartet haben, dass wir euch heute ein bisschen mehr erzählen können. Unter anderem zum Beispiel der Beginn unseres Tech-Boost-Programms bei der Telekom mit der Open Telekom Cloud, auf die wir jetzt switchen. Aber tatsächlich hat sich das Ganze jetzt noch ein bisschen verzögert, beziehungsweise wir haben heute erst das Onboarding gehabt in dem Programm. Das heißt, man kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Und irgendwie ist das tatsächlich jetzt mal die allererste Folge, wo wir auch selbst sagen müssen, ja, in den letzten 2 Wochen ist jetzt an großen News, die wir euch direkt mal irgendwie schön aufs Butterbrot schmieren können, gar nicht viel passiert. Was ich ganz spannend fand, weil wir saßen gerade eben ja gegenüber, kurz vor der Folge besprechen wir uns ja immer noch mal so ein kleines bisschen, über was wir denn so reden. Ist also wirklich tatsächlich alles spontan, was wir hier machen. Außer natürlich die News, weil die muss man recherchieren. Aber saßen dann und haben gesagt, ja, über was reden wir denn? Ne? Weil ist es vielleicht auch mal eine schöne Sache, einfach auch mal sozusagen im Neusprech Real Talk zu machen und zu sagen, ist nicht alles immer wundervoll und wir können alle 2 Wochen ganz tolle neue Rekorde und sowas erzählen, sondern es sind dann halt auch mal so einfach 2 Wochen, in denen halt vor sich hingearbeitet wird. Ne, man so seine Termine wahrnimmt, vielleicht 1, 2, 3 Mini-Sachen passiert sind, aber es ist halt mal nichts Riesiges passiert, ne?
Mhm. Ja, genau, also wenn man dann alles erzählen würde, was so passiert ist, für uns ist es super, ja, mit neuen Bewerbungen, ja. Hochschulgespräche ausgemacht und so weiter, aber das interessiert ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so sehr, ne? Das ist ja quasi das operative Alltagsgeschäft.
Genau.
Hast du völlig recht. Allerdings habe ich tatsächlich, wenn wir gerade über Hochschulgespräche sprechen, habe ich schon eine Sache, die man erzählen kann, weil also das hat mich persönlich einfach so sehr gefreut. Das ist erst gestern passiert. Ich hatte einen Outreach gemacht zu einer privaten Hochschule hier in Deutschland, die sehr, sehr anerkannt und sehr, sehr groß ist. Und es wird häufiger mal gefragt von Investoren, aber auch von anderen Hochschulen oder halt Bildungsstakeholder, die irgendwie auch mit Startup im EdTech-Markt unterwegs sind, die dann mich fragen, wieso habt ihr diese Hochschule noch nicht? Und ich hatte, wann hatte ich das erste Mal sie kontaktiert? Boah, müsste so Mitte 21 gewesen sein, ja, also ganz, ganz lange her schon. Wir hatten damals 2, 3, 4 Hochschulen drauf. Wir haben gerade erst angefangen und ich dachte mal, klar, ich schreibe auf jeden Fall oder rufe auch jede private Hochschule an, die wir hier in Deutschland so haben.
Klar.
Aber da wusste ich auch noch nicht genau, wie die so im Ranking sind, wie die so stehen, was sie für ein Standing haben, dass die so angesehen sind und so weiter. Und habe natürlich dementsprechend keinerlei Rückmeldung bekommen und habe auch mehrfach dann Absagen bekommen. Ich habe das über alle möglichen Kanäle versucht, bis hin zu Aussagen, wenn wir doch dann mal Interesse an Compounder haben, dann würden wir uns melden. So mit der Aussage, ja, geh mir nicht auf den Sack. Wenn wir das machen wollen, dann melden wir uns schon.
Ja.
So, und das ist gestern, also am 5. Juli 2023, mehr als 2 Jahre später passiert, aber auch auf die Intention hin, dass ich vorher alle neuen Marketing, ich habe das immer schön aufgeschrieben, wer da momentan im Marketing arbeitet und das habe ich jetzt gesehen, das sind neue Leute, kann man es ja immer mal wieder probieren.
Klar.
Und habe alle auf allen möglichen Kanälen geschrieben, LinkedIn, E-Mail, alles, ja, und hatte eigentlich auch vor, die anzurufen. Prompt kam aber eine Nachricht auf LinkedIn von einer höheren Position, dem ich schon länger geschrieben hatte. Also die Nachricht von mir gab es noch auf LinkedIn, aber die ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Also das ist, die müssen also untereinander sich die E-Mails hin und her geschickt haben und gesagt haben, ey, ich bekomme hier die ganze Zeit Mails, siehst du das? Ja, lass mal, wer ist es, dieses Compounder? Und am interessantesten fand ich, dass die in der LinkedIn-Nachricht geschrieben haben, ja, wir würden uns gerne mal über eine Präsenz auf ihrer Plattform Compounder und wenn sie den Namen dazu schreiben, kennen sie uns meistens, unterhalten. Und das hat mich in dem Moment wirklich glücklich gemacht, weil ich mir einfach dachte, so ein Kunde, an den du so lang ran willst, der dir das Signal gibt, du hast keine Chance, ich will nichts mit dir zu tun haben, du bist mir viel zu klein, kommt irgendwann und sagt, jetzt bist du mir nicht mehr zu klein. Und das hat mich sehr gefreut.
Das glaube ich gern, Ja, guck mal, das wären dann 2 Jahre, ne? Also das zeigt mir aber auch mal wieder, dass steter Tropfen tatsächlich den Stein höhlt. Ne? Wir haben das ja schon in mehreren Folgen angesprochen, dass gerade so im Vertrieb, wenn man jemanden unbedingt haben will und es vielleicht auch wirklich so, wie du sagst, ne, um die Größe geht, ihr seid noch zu klein oder von euch habe ich nie gehört, wie auch immer, dass es sich da auszahlt, einfach immer wieder nachzuhaken. Oder halt dann spätestens, wie du sagst, dadurch, dass sich das rumspricht und wir natürlich auch in einem Markt sind, der sehr kompetitiv ist, wie wir bereits gesagt haben, die dann irgendwann auch gar nicht mehr drumrum kommen, als dann selbst auf die Plattform zu kommen, ne?
Genau. Und es ist in unserem Markt halt wirklich so, das musste ich ganz stark lernen, das ist aber auch in vielen anderen Märkten so, das kann man sich auch immer wieder selbst auf die Fahne schreiben. Es ist wichtig, zwar kein Nein zu akzeptieren, und dran zu bleiben, aber trotzdem auch Geduld zu haben.
Ja.
Und ich konnte am Anfang beides nicht. Also ich konnte weder Nein akzeptieren und ich war zu ungeduldig. Ja, und bin dann, also beziehungsweise doch, ich konnte das Nein akzeptieren, dass es so rum ist, richtig. Also ich hatte dann irgendwie, okay, nein, ja gut, dann halt nicht, dann gehe ich halt zum Nächsten. Aber dann dir so eine Struktur aufzubauen, dir aufzuschreiben, mit wem hattest du gesprochen, warum war der Absagegrund, ne, all diese Themen dir aufzuschreiben, dir zu merken, dran zu arbeiten und das nächste Mal vielleicht sogar bei einem neuen Ansprechpartner, bei einer neuen Ansprechpartnerin, diese Punkte halt direkt mit zu erwähnen und zu sagen, das haben wir verbessert, ne? Das musste ich auch erst lernen, dass so Vertrieb halt auch funktioniert.
Absolut.
Ja, war irgendwie ein schönes Gefühl zu sehen, dass das dann halt wirklich Früchte trägt. Und das hatte ich neulich mit Evelyn mal. Das kennen viele, das Gefühl. Wir haben ja einen Job, du noch weniger von uns, aber Evelyn und ich schon sehr krass, dass wir so ins Nichts arbeiten. Mhm. Also, dass wir quasi Dinge tun, die erst viel später Früchte tragen oder erfolgreich sind, ja? Oder halt auch nicht. Und du kannst deine Codes schreiben, du kannst Dinge programmieren, du kannst Sachen einstellen und du siehst auch direkt, ob es funktioniert oder nicht.
Klar.
Ne, du hast wie ein Handwerker bist du, ja? Du erschaffst richtig Sachen. Und das ist sehr zufriedenstellend. Und wenn du das nicht hast, dann ist das sehr unzufriedenstellend.
Ja, klar.
Es ist nicht wirklich zufriedenstellend, ja. Und wenn man das aber dann sieht, dass es trotzdem nach ein paar Monaten klappt, dann ist das natürlich ein tolles Gefühl.
Absolut.
Und ich glaube, das kann man schon mal erzählen, weil das sicher vielen auch so geht, dass sie sich denken, Mann, kommt da denn irgendwas, was mache ich falsch, wie komme ich denn vielleicht wieder an die ran?
Mhm.
Also nicht aufgeben.
Nee, absolut nicht. Und du sagst ja, also klar, man muss mal auch ein Nein akzeptieren können. Ich sage immer, man muss das Nein akzeptieren können, wenn der Grund auch nachvollziehbar ist. Ne, wenn es irgendeine Bullshit-Ausrede ist, weil, und man gegebenenfalls sogar merkt, ne, die haben es nicht verstanden, muss vielleicht doch mit jemand anderen reden, etc., dann ist das ja nur so ein, ich sag mal, halbgares Nein akzeptiert. Ja, weil du sagst ja, okay, wenn du sagst Nein, dann ist das so, aber wir haben beide oder wir wissen beide, dass du es eigentlich nicht verstanden hast, also frage ich jetzt einfach deinen Chef. Mhm. Ne? Dann ist das ja eine andere Form von weiter dranbleiben. Wenn man natürlich weiß, okay, die haben das schon ganz genau verstanden und die wissen auch ganz genau, dass sie am längeren Hebel sitzen beispielsweise. Ne? Wie jetzt in dem Fall, hey, wir sind eine renommierte Hochschule, ihr seid eine kleine Plattform, wir reden mal weiter, wenn ihr mehr als 2 Kunden habt. Ne? Weil ganz im Ernst, vor 2 Jahren, da waren wir gerade am Beginn, da hatten wir 2, vielleicht maximal 3 Hochschulen gehabt zu dem Zeitpunkt. Ne? So, da denkt man sich halt auch so als, weiß ich nicht, als große renommierte Institution, warum kommen die jetzt auf uns zu? Was wollt ihr von mir? Ist halt ja nicht mal groß genug, um unseren zweitbesten Konkurrenten irgendwie drauf zu haben, sozusagen. So, das Problem kommt dann halt, wenn der zweitbeste Konkurrent drauf ist.
Eben, und jetzt hast du einen guten Punkt angesprochen, weil eigentlich müsste ja jetzt, Stand heute, jeder sofort zusagen. Tut aber auch nicht jeder. Mhm. Also diese Absagen heute tun mir mehr weh als damals. Weil ja, damals hatten wir immer eine Ausrede, wir sind noch zu klein, wir sind noch nicht bekannt genug, wir haben noch keinen Proof of Concept, wir können noch nichts bieten, wir haben noch keinen Traffic. Aber jetzt haben wir all das und wir bringen Bewerbungen am laufenden Band. Ja, und sieht ja gerade echt genial aus an der Front. Und ich kann diese ganzen Zahlen auch nennen. Aber es ist halt immer noch so, dass es manche Institutionen gibt, die da erstmal sagen nein.
Klar.
Und das ist spannend, warum, also da bin ich dann selbst so hinterher, um den Grund zu erfahren, war das jetzt ein schlechtes Verkaufsgespräch von mir, habe ich jetzt was anderes gemacht als sonst, wenn ja was, also da muss ich noch viel stärker analysieren als früher.
Klar.
Das heißt, es wird schon auch, es werden so Endgegner, weißt du, es wird immer ein Level schwieriger.
Klar, klar.
Aber macht auch Spaß, also
nee, absolut.
Das fordert einen.
Ist ja auch irgendwie, also so blöd das klingt, es wäre ja auch langweilig, wenn alles immer direkt so einfach einem in die Hände fällt, ne, dass man sich überhaupt nicht anstrengen muss. Ich meine, das wäre fantastisch, dann hat man halt alles schnell erledigt, aber so ist es nun mal nicht im Leben, ne? Und zwar nicht nur im Entrepreneurship, nicht nur im Unternehmertum, sondern halt auch bei allem anderen, was man so tagtäglich macht, auch im Privaten, ne? So, warum sollte das dann da anders sein? Und wie gesagt, du bist ja dann zumindest hinten dran, um rauszufinden, okay, woran lag's, ne? Woran hat's gelegen? Das fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Habe ich mal gehört.
Jo. Ja, auf jeden Fall, das war gut. Mhm. Das hat auch gut getan. Vor allem, wenn man halt vorher auch mal ein paar Neins gehört hat. Ja, gerade auch, wir versuchen ja gerade ein neues Marktsegment einzutreten und man hört dann natürlich wieder, fängt von vorne an. Ja, also da hört man genau diese Argumente, ja, aber von unserer Kundengruppe gibt es ja noch gar nicht, noch keine einzige Hochschule. Ja, also wie kann das denn sein und warum sollten wir die Ersten sein? Also es geht genau das gleiche Theater wieder los.
Klar.
Und du musst diese First Mover finden, die einfach irgendwie direkt sagen, ja, ich probiere das, ich bin innovativ und dann kommt das Ganze wieder ins Rollen. Ne? Und das ist halt so dieses Zähe am Anfang. Aber wenn man da einmal durch ist, und deswegen mache ich mir nichts aus so Neins, ich weiß ganz genau, irgendwann kommt einer und der sagt ja. Mhm. Und dann hast du wieder 30, 40 von dieser Sorte da drauf. Und es geht. Es geht. Man muss nur dranbleiben.
Ja, abwarten und Tee trinken sozusagen. Oder Kaffee, weil es einfach besser schmeckt.
Ja, oder ein Glas Weißwein.
Oder ein Glas Rotwein, ne? Man könnte meinen, Chianti und Riesling.
Ja, das hilft am besten.
Was ist passiert?
Ja, bei uns im Startup ist vielleicht nicht so viel passiert, dafür aber wieder viel in der Welt. Mhm. Natürlich angefangen in der Ukraine, so wie jedes Mal, bei dem bislang schwersten russischen Angriff auf zivile Ziele in Lviv, ich hoffe, ich habe das richtig aufgesprochen, sind in der westukrainischen Stadt mindestens 4 Menschen gestorben. Mhm. Der Präsident der Ukraine, Zelensky, kündigte eine spürbare Antwort und Rache an. Mhm. Die Provokationen werden immer schärfer. Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig unter anderem Anschlagspläne auf das Atomkraftwerk Saporischschja vor. Zelensky-Berater Podolyak kritisierte die internationale Atomenergieagentur. Die Bemühungen um die Sicherheit des Atomkraftwerks seien bislang erfolglos. Mhm. Also man hört und man sieht jeden Tag Schreckliches aus diesem Land. Absolut. Und natürlich weiß man nie, was so stimmt und was nicht stimmt, aber man sieht dann halt auch immer diese Toten. Hm. Und ich finde das halt irgendwie einfach grausam. Also ich kann es auch langsam nicht mehr sehen, ehrlich nicht.
Ich auch nicht. Und wenn, also egal welche Seite da irgendwas am AKW macht, wenn da irgendwas kaputt gehen würde, dann sähe auch nicht gut für den Rest der Welt aus, ne?
Ja, stimmt.
Was auch nicht gut aussah, zumindest für den russischen Präsidenten, war der Aufstand der Wagner-Truppe vergangenen Wochenende. Das habe ich ja richtig atemlos verfolgt. Hier habt ihr es vielleicht mitbekommen, diese Wagner-Truppe ist ja diese Privatarmee, galt immer als Privatarmee Putins, ist aber eigenständig. Die hat einen Marsch auf Moskau gestartet. Dieser Aufstand wurde aber gestoppt nach einer Intervention oder zumindest nach einem Art Kompromiss zwischen dem Anführer Prigozhin und Präsident Putin. Jetzt musste die gesamte Truppe entscheiden, ob sie entweder nach Hause für Russland kämpft oder ebenfalls wie der Anführer Prigozhin nach Weißrussland geht. Ne? Denn das wird aktuell so ein bisschen gemunkelt. Prigozhin sei in Weißrussland im Exil, wie es mit dem Kreml wohl vereinbart war. Doch laut dem belarussischen Machthaber Lukaschenko sei er wohl mittlerweile nach Russland zurückgekehrt. Davon habe ich tatsächlich noch gar nichts, also zumindest keine verifizierten Quellen gehört. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt aufgelöst wird. Das Spannende daran ist, dass Russland an sich oder der Kreml an sich gar kein Interesse daran haben kann, diese Armee komplett zu zerschlagen, denn die Privatarmee wird immer auch in so Gegenden wie Afrika benötigt, ne, um da halt so kleine Kämpfe als Stellvertreterkrieg zu führen. Von daher sehr gespannt, aber die Wagner-Truppe, die besteht ja auch nicht nur aus Prigozhin, ne? Das ist einer von vielen, deswegen mal sehen, ob Prigozhin überhaupt noch lange leben wird.
Ja, bin ich auch gespannt und das haben sie neulich gesagt, dass Russland diese Privatarmee, vor allem diese Wagner-Truppe, dringend braucht. Mhm. Weil die halt, wie du gesagt hast, sagen können, das ist eine Privatarmee und wir als Russland haben damit nichts zu tun. Ja?
Mhm, genau.
Und deswegen werden die dieses Instrument behalten wollen, auch wenn sie jetzt gerade versuchen, es zu spalten, weil es halt auch irgendwo eine
Gefahr, das ist eine Machtfrage, ne? Auch, ne?
Also ja, klar.
Deswegen.
Ja, und es wird ja überall diskutiert, was passiert und wer kommt danach, wenn so ein Putin mal stürzt, wenn er stirbt, wenn er, wie auch immer, geputscht, weggeputscht wird. Ob, ja, also ein lupenreiner Demokrat wird da nachher nicht kommen. Ja? Also,
nee, absolut nicht.
Glaube ich nicht. Was passiert dann? Ja? Wie gehen diese ganzen Kämpfe um die Ressourcen dort aus? Ja? Und, ja, also ich weiß nicht, ob das unbedingt so viel besser wird dann danach, aber.
Können wir nicht garantieren.
Weiß ich auch nicht, ob das geht. Ja. Weil du gerade Afrika erwähnt hast, bleiben wir auf dem afrikanischen Kontinent und gehen nach Mali. Mhm. Und zwar zieht sich dort die Bundeswehr zurück. Nach einer Einigung im Kanzleramt wird sich die Bundeswehr bis Mai 2024 aus dem Land zurückziehen und den Einsatz dort beenden. Früheren Einschätzungen von Militärplanern dauere der Abzug allerdings etwa ein Jahr. Und dieser Kompromiss erscheint als Meinungsverschiedenheit zwischen Außenministerin Baerbock, die ursprünglich eigentlich eine Fortsetzung wollte, und der ehemaligen, eher kritischen Verteidigungsministerin Lambrecht. Und zuletzt hat es wiederholt Streit zwischen den Militärmachthabern in Mali und der UN-Mission MINUSMA gegeben, für die übrigens auch die Bundeswehr jetzt im Einsatz ist, ne? Für diese UN-Mission. Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt. Und seit dem jüngsten Putsch im Mai 21 wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt. Mhm. Also auch da nicht wirklich tolle Demokratie, die wir haben. Ne? Und
ja, alles ein bisschen in Aufruhr scheinbar. Und nicht nur in Afrika, sondern eben auch hier bei uns in Europa selbst. Und das meine ich nicht mal östlich von Deutschland, sondern westlich von Deutschland. Denn ihr habt es mitbekommen, in Frankreich tobt gerade ein riesiger Aufstand. Das ganze Land ist im Notzustand nach tödlichen Schüssen auf einen 17-jährigen Autofahrer bei einer Polizeikontrolle. Die Polizei selbst sagt, dass das wohl Notwehr gewesen sei, da der Autofahrer sie habe überfahren wollen. Ein Video im Internet zeigt aber, dass die Polizisten neben dem Auto und nicht davor standen, als der tödliche Schuss fiel. Und der Polizist, der dort geschossen hat, wurde festgenommen und momentan wird untersucht, ob er angeklagt wird. Also Polizeibrutalität war natürlich auch kein, ich sag mal, Bio-Franzose. Das ist dann wieder genau dieses große Problem, das in Frankreich herrscht zwischen Franzosen selbst, den bessergestellten Franzosen und denen, die aus den ehemaligen Kolonien kommen. Deswegen ist jetzt auch gerade mal wieder in den Vorstädten von Paris, aber auch in einigen großen Städten wie Marseille und Lyon. Tausende Menschen, die meist gewaltsam auf die Straße gehen. Ne? Feuerwerkskörper werden da auf Polizisten geworfen, Straßen werden mit Barrikaden blockiert, alles brennt. Das ist also nicht zu spaßen. Eigentlich war geplant, dass Präsident Macron sogar Deutschland besucht in der jetzt vergangenen Woche. Es wurde natürlich abgesagt, weil er verständlicherweise in seinem eigenen Land bleiben möchte und sich um diese Krawalle kümmern möchte. Also sehr bekümmerlich, was momentan so alles auf der Welt passiert. Auch vor unserer eigenen Haustür.
Ja, unglaublich. Das hat mich auch richtig geschockt. Hm. Also
man kennt das ja sonst nur, wenn die Rente erhöht wird, ne? Und jetzt haben sie wenigstens mal einen Grund, in Anführungszeichen, dafür. Mm, ne? Aber dass das immer so ausartet in Frankreich, ist echt. Also.
Naja, sie haben ja anscheinend die tödlichste Polizei Europas, ne?
Also, die gewaltsamste sind alle, vor allem, ja.
Ja, genau. Die sind extrem gewaltsam und es hat fast amerikanische Züge. Und da die Minderheiten da so in diese Plattenbauten außerhalb der Städte abgeschoben wurden, die haben ja keinerlei Chance, ne, ja, in Frankreich. Klar. Da ist es ja auch ziemlich krass, diese Schere. Naja, auch wieder nicht so eine erfreuliche Nachricht für die Bundesregierung diesmal, ist, dass das Bundesverfassungsgericht die Abstimmung im Bundestag zum Heizungsgesetz vorläufig auf den Antrag des Abgeordneten Thomas Heilmann von der CDU gestoppt hat. Mhm. Und zwar ist die zweite und die dritte Lesung des Heizungsgesetzes für diese Woche quasi nicht erlaubt. Also die darf nicht stattfinden. Mhm. Und das Gesetz kann also nicht wie geplant noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, was ja sowohl Scholz als auch Habeck die ganze Zeit und auch Lindner gesagt haben, wir müssen das noch vor der Sommerpause unbedingt durchkriegen. Mhm. Um inhaltliche Fragen geht es aber nicht. Ja? Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, das Gesetz, darum geht es nicht. Sondern allein um den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens. Mhm. Ja? Und das ist halt auch wieder so ein ist so dumm, finde ich, ja. Und ich, klar, also es kommt von der CDU und der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, redet hier von einer schweren Niederlage für die Bundesregierung. Ja, weil deine Fraktion es einfach nicht hinkriegt, da ist einfach mal seine Klappe zu halten und einfach mal die Regierung machen zu lassen. Also ist völlig unnötig, meiner Meinung nach. Aber
ja, es wollte halt so richtig schnell durchgepeitscht werden. Ne? Normalerweise hast du da etwas längere Beratungszeit etc. Ne? Es wurde ja letzte
klar,
Woche Freitag.
Mag ja sein. Klar. Aber das Gesetz ist doch jetzt in trockenen Tüchern. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Die haben jetzt so lange darum gemacht, die hätten auch vorher schon die Chance gehabt, irgendwas da dran zu kritisieren oder sonstiges. Und jetzt, wo es kurz vor der Verabschiedung ist, kommt jetzt sowas, dass die zweite und dritte Lesung nicht stattfinden darf. Also komm, weißt du, wenn du inhaltlich das kritisierst und sagst, das und das und das passt mir nicht, dann okay. Aber mach doch nicht so einen Zirkus, ey.
Ja. Ja, es ist traurig und schwierig und ich bin mal gespannt, wann sie es dann durchbekommen, weil jetzt erstmal, wie gesagt, steht ja die Sommerpause an und das heißt, da wird erstmal vor, weiß ich nicht, August, September erstmal so großartig viel nicht mehr passieren, ne?
Nee. Gar nichts.
Deswegen weiterhin ziemlich ungewiss, wie es da weitergeht. Ne? Mhm. Was jedoch nicht mehr ungewiss ist, aber die ganze Zeit ungewiss war die Pkw-Maut. Habt ihr ja schon mitbekommen in den letzten Jahren. Dankeschön an die Scheuer nochmal an dieser Stelle. Und sein Vorgänger, es war ja nicht nur er, aber trotzdem, war ja eigentlich mal geplant, dass es eine Pkw-Maut gibt in Deutschland. Die wurde aber vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof, gekippt. Und in diesem Streit um den Schadensersatz für diese geplatzte Maut, weil da natürlich schon große Verträge entsprechend ausgemacht wurden, gab es jetzt von der Betreiberseite aus eine Verständigung, nämlich, dass der Bund ganz kleine Peanuts, nämlich 243 Millionen Euro an Schadensersatz zahlt. Das ist immer noch deutlich weniger als das, was eigentlich ursprünglich verlangt wurde, nämlich 560 Millionen Euro, wurde dann jetzt vom Schiedsgericht eben auf diese 243 Millionen reduziert. Woran liegt das? Naja, der österreichische Mautspezialist Kapsch, sowie der Ticketvermarkter CTS Eventim, kennt ihr, wo man immer Konzerttickets kauft, die haben für diese Maut das Gemeinschaftsunternehmen Autoticket gegründet. Milliardenschwere Aufträge zum Kassieren der Abgabe sowie zur Vergabe der elektronischen Mautvignetten erhalten. Und jetzt ist ja für die kein Geld geflossen, aber die haben mit dem Umsatz gerechnet. Deswegen eben diese Schadensersatzklage. Ja, nicht wenig, ne?
Ja, unfassbar viel.
Geld, das man auch so anders benutzen können.
Ja, aber echt. Naja, aber dann ist das Thema jetzt vielleicht ein für alle Mal vom Tisch. Und
hoffen wir es. Also ich würde die Rechnung ja persönlich an Dobrindt und Scheuer ausstellen. Einfach nur zum Spaß.
Genau.
Die haben ja 243 Millionen, ist ja gar kein Problem.
Eben.
Als Bundestagsabgeordneter verdient man doch so viel.
Wenn nicht, dann sind, frag mal kurz den Spahn, ob er was ausleiht und dann geht das schon. Ja, kommen wir zu den Wirtschaftsnews der letzten zwei Wochen. Und zwar mega spannend fand ich, dass Meta, frühere Facebook, den großen Giganten neulich von Elon Musk aufgekauften Twitter-Konzern mit einer Konkurrenz-App herausfordert. Und zwar heißt diese App Threads und sie hatte innerhalb von 4 Stunden nach Veröffentlichung bereits 5 Millionen Downloads. Puh. Das finde ich schon krass. Absolut. Und witzigerweise hat Mark Zuckerberg getwittert, dass er 5 Millionen Downloads hat. Also glaube ich, dass es Twitter war und nicht Threads. Und auf jeden Fall spannend, dass da jetzt so eine Konkurrenz-App auftaucht und mal sehen, wer sich da durchsetzt. Ich meine, Twitter ist ja schon ein Brett, ne? Aber klar, da wollen die anderen Player auch rein.
Aber dann haben sie jetzt 2 Konkurrenten. Threads von Meta und Mastodon von Trump. Ne?
Stimmt, genau. Gibt's auch noch. OpenAI, Firma hinter ChatGPT, will eine digitale Superintelligenz kontrollieren. Kurz eine Zwischenfrage. Wenn du diese Schlagzeile liest, was denkst du dir da?
reicht's nicht schon mit ChatGPT?
Okay, ich dachte, was, sie wollen mich kontrollieren?
Ach so, nein. Okay. Ja. Mich persönlich, also ich, Mino, meinst du?
Korrekt, ja. Die Bundesregierung will Holzhäuser fördern. Und das ist, erstmal klingt das nicht so spannend, aber ich finde das spannend, weil das Thema Holzbau mittlerweile wirklich mehr als Möglichkeit angesehen wird, gegen den Klimawandel vorzugehen. Das heißt quasi energieneutraler bauen zu können, ja, und nicht Zement oder sowas zu nutzen, das ja bei der Herstellung auch extrem klimaschädlich sein kann, sondern halt Holz. Und ja, deswegen will die Bundesregierung das fördern. Zahl der Firmenpleiten ist allerdings auf Höchstniveau, was nicht so schön ist, und zwar seit 2016. Bisher haben wir 1050 Insolvenzen. Wir sind zum Glück nicht dabei.
Ganz knapp dran vorbeigeschrammt.
Ohne Gott, bitte nicht. Nein, aber wir können, glaube ich, als Unternehmer sehr gut nachvollziehen, wie sich so Leute dann fühlen, ja, wenn Absolut. Du halt deinen Traum aufgibst, wenn du dein Baby aufgeben musst, ja, weil du einfach kein Geld mehr hast. Das ist schon. Hoffen wir, dass wir es nie erleben müssen.
Hoffen wir, ja.
Aber sieht ja gut aus. Ja. Ja, gut, das waren die News der Woche, der letzten 2 Wochen. Und jetzt gehen wir zu.
Was treibt euch um?
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts in meiner Lieblingskategorie angekommen, nämlich was uns umtreibt. Und ebenso wie immer werde ich erstmal an dich, meine allerbeste Freundin Paula, weiterleiten und dich fragen, was treibt dich denn aktuell so um?
Ja, wir hatten ja jetzt hier im Podcast schon öfter mal diese Debatte Gendern, Männer, Weiblein, Was steht Männern heutzutage zu? Was steht Frauen zu? Was erwartet man von Männern? Was erwartet man von Frauen? Was ist überhaupt eine Frau? Was ist ein Mann? Ja, also all diese Themen sind ja in unserer Gesellschaft sehr verbreitet. Und es gibt auf der anderen Seite dieser sehr, sehr woken, wie man das ja nennt, Gesellschaft, die ja alles sehr fördert, was diese Themen angeht und sagt, ja, es gibt halt auch verschiedene Gender und andere, ich sag mal, Geschlechterrollenverteilung. Und dann gibt es auf der anderen Seite allerdings die sehr hart Konservativen, ja, die das überhaupt nicht so sehen und die sagen Männer, Frauen und es gibt ganz klar Verteilungen und Rollen, die beide Geschlechter zu erfüllen haben. Ja. Und unter diesen Radikalen, oder was heißt Radikalen, Konservativen, gibt es auch Frauen, die das auch so sehen. Und es gibt eine Frau, die mich persönlich extrem triggert, die meiner Meinung nach Frauen hasst, keine Ahnung, oder ich weiß es nicht, sie ist selber eine Frau und redet über Frauen sowas von unglaublich abfällig. Du musst nicht so krass woke sein, aber so wie die kannst du halt auch nicht sein. Auf jeden Fall, ich will dir auch nicht den Namen nennen, ich will dir keine Bühne bieten, aber die hat einen Tweet gemacht, abgesetzt. Und da hat sie gesagt, wenn morgen alle Männer aufhören würden zu arbeiten, dann würde die Welt aufhören zu funktionieren.
Ja. Ja.
Wenn alle Frauen aufhören würden zu arbeiten, dann würde sich nichts ändern.
Ja.
Und die Welt würde weiter funktionieren. Und jetzt meine Frage an dich, Mino, stimmt das?
Natürlich, weil die Männer sind die Wichtigeren in dieser Gesellschaft. Nein, ich weiß, wen du meinst. Ich habe heute Morgen noch dazu von Piers Morgan die Folge gesehen. Mhm. Deswegen sehr, sehr spannend, sehr lustig, dass du darauf eingehst. Nein, selbstverständlich funktioniert das nicht. Also worauf diese sehr extrem konservativen Leute immer anspielen, ist halt, dass diese, ich sag mal, infrastrukturell wichtigen Berufe, ja, dass die in der Regel von Männern ausgefüllt werden. Mhm. Was dabei gerne übersehen wird, ist, dass wir halt noch andere infrastrukturelle Sachen haben, wie beispielsweise Krankenhäuser etc., mhm, wo nun mal, was die Krankenschwestern beispielsweise angeht, ne, das ein sehr feminin dominierter Beruf ist. Und selbstverständlich, wenn es keine Frauen mehr geben würde, das dann auch nicht mehr funktionieren würde. Ja? So, weil es gibt nun mal deutlich weniger Pflegekräfte männlich als Pflegekräfte weiblich. Ne? Und das ist auch was, wo ich selbst der Meinung bin, dass das ein, ich sag mal, von der Natur aus eher weiblich bedingtes Berufsfeld ist. Ja, weil man, ich sag mal, statistisch gesehen eher sehen kann, okay, so dieses ganze Empathische, wenn es darum geht, dass das eher etwas, das Frauen liegt. Das heißt nicht, dass es nicht Männern auch liegt, sondern es ist eher etwas, das Frauen liegt. Ja, während sowas wie, keine Ahnung, Müllmann etc., das ist ja, das sind halt einfach jetzt nicht die Jobs, die tendenziell und statistisch gesehen so frauendominiert sind. Ne? So, aber das sind halt die großen Sachen, die man so sieht, wenn man rausguckt und sich dann denkt, ja, das sind halt alles Männer. Wenn die weg werden, wird halt nichts mehr funktionieren. Ja? So, also absoluter Schwachsinn natürlich. Ja? Ja, aber ich verstehe die Idee dahinter, die die haben, also die in diesem Gedanken drin steckt, nämlich dieses so, wenn du versuchst halt alles so übelst in diese Third Wave Feminism Richtung zu schieben, dass damit ja, das ist ja das, dass so nicht nur du die Rechte der Frauen quasi pushst, sondern gleichzeitig die Rechte oder die Qualität und die Berechtigung, die Daseinsberechtigung des Mannes ein bisschen unterdrückst wiederum. Ne? Also genau das, was wir früher falsch gemacht haben im Patriarchat, dann wieder so umgedreht ist, dass sie halt dann damit versucht zu argumentieren, hey, ja, guck mal, wenn das passieren würde, ne, wenn ihr alles so umdrehen wollen würdet, dann würde gar nichts mehr passieren, ne? Funktionieren. Das ist die Idee dahinter.
Hm? Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass gerade diese YouTuber, das sind ja YouTuber, die wollen nichts anderes als polarisieren, um Klicks zu machen, um mehr Geld zu verdienen. Das ist erstmal der erste Hintergedanke und das macht sie natürlich sehr gut. Allerdings, also zum Beispiel sagt sie ja dann auch ganz offen so, ja, Frauen sollen auch nicht wählen dürfen, weil Männer haben viel mehr Verantwortung und die sollen halt auch die Entscheidungen treffen dann über politische Mächte und sowas, ja. Und das ist natürlich, also absoluter, ich meine, wo lebt diese, also wirklich, ganz krass. Mhm. Und das halt als Frau, ja. Mhm. Also sie ist halt einfach krasse Verräterin am Geschlecht, so, ja. Ja, und all diese Frauen, die gekämpft haben für ein Wahlrecht oder für Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, ja, die drehen sich im Grabe um, wenn die sowas hören.
Ja, absolut.
Egal, es wird immer so Leute geben und das ist ja auch okay, aber diese eine Frage, würde die Welt aufhören zu funktionieren, wenn eine Geschlechtsgruppe, ich meine, das sind ja dann quasi einfach mal die Hälfte der Menschen, ja, also das ist ja schon rein an Zahlen, kannst du ja schon merken, dass das nicht geht, aber generell, also es wird ja immer weiter, also auch gerade diese Berufe, die sind nicht mehr so in Stein gemeißelt. Es wird immer mehr, dass auch Frauen in solche Berufe gehen und Männer in soziale Berufe und sowas. Es wird immer mehr der Fall, ja. Also wir vermischen uns immer mehr, was ja auch gut ist, was doch super ist. Ja, aber das hat mich, ich habe das auch gesehen, was du gerade beschrieben hast von Piers Morgan und deswegen hat mich das umgetrieben.
Ja, absolut. Ich finde, das ist halt einfach reiner Populismus. Ne? Wie du sagst, natürlich auf der einen Seite will die ihre Klicks haben, weil sie YouTuberin ist. Andererseits spricht sie halt auch vielen Leuten, die so sehr arg überfordert sind von der extremen Gegenseite, ne? so ein bisschen aus dem Herzen. Ne? Die Leute rennen halt immer in die ein oder andere Extreme, wenn sich beide Seiten so ein bisschen gegenseitig befeuern. Ne? Also
ja, ich meine, wenn das so ein wenn das ein alter, gekränkt oder ein gekränkter Mann ist, der sein Ego aufpushen muss, okay. Aber so eine junge Frau, die von nicht viel von all dem profitiert, was sie hat. Gerade diese Unabhängigkeit, sich hinzusetzen und so ein Drecksvideo zu machen. Ja, also
ja, klar.
Das ist doch Unabhängigkeit. Nur deshalb darf sie das ja machen, ja. Und da dann sowas rauszuschwätzen, ja, das ist so schlimm. Und dann, ich meine, was erwartet sie, dass Frauen da stehen und ihr zujubeln? Oder also sie hat ja dann wahrscheinlich 99% männliche Zielgruppe, ja, die alle so Machos sind und ja, cool, Frau hintern Herd, ja. So, und das, also ich bin wahrlich keine Feministin, aber das hat mich echt aufgeregt. Ich denke mir echt, mein Gott, kann die mal jemand schütteln, bitte?
Ja, ich muss sagen, wenn selbst Piers Morgan den Kopf schüttelt, dann muss irgendwas falsch laufen.
Ja, stimmt. Okay, mein Lieber, zum Abschluss. Ja. Was treibt dich um?
Was treibt mich um? Nun, mich treibt etwas Politisches auch um. Nicht politisch in die Richtung, wie du jetzt gerade gegangen bist, sondern mal tatsächlich hier auf Deutschland bezogen. Du hast ja schon angesprochen, ne, Bundesregierung hat wieder Probleme gehabt, was dieses Heizungsgesetz angeht. Aber das ist für mich eher Makulatur, ehrlicherweise. Denn wir hatten es ja jetzt mehrfach schon drüber gehabt, dass auch, ich sag mal, in der Koalition selbst es Probleme untereinander auch gab. Und was mich gerade massivst stört, ist die Art und Weise, wie leider halt auch mal wieder meiner Partei sozusagen der schwarze Peter zugeschoben wird für Sachen, für die man eigentlich nichts kann, die eigentlich ein anderes Ministerium sozusagen federführend quasi entschieden hat, aber dann immer mit dem Verweis so, ja, aber es wurde ja quasi von den anderen so gesagt. So, Grund dafür, du kannst dir bestimmt vorstellen, ist die Reduktion der Einkommensgrenze für das Elterngeld. Ne? Das allererste, was mir auch meine Freundin zugeschickt hat, war hier so ein Weltartikel, what the fuck, was soll das? Ne? Was macht ihr da? So, wo halt der Trichter Nerv basierend auf Christian Lindner, FDP, ne, wird das reduziert. Ich so, hä? Also erstens habe ich davon nichts gehört, also intern nichts gehört. Das ist immer dann die erste, ich sag mal, für mich Schwelle, wo ich sage, okay, das kann schon mal nicht stimmen, weil ich krieg ja, gut, ich bin nicht ganz oben, ne, aber ich krieg ja Sachen mit. Aber dann halt so mal nochmal nachgeforscht und gesehen, naja, es geht halt um dann den Bundeshaushalt. Ne? Und ein Ressort hat dann Geld zugewiesen bekommen. Und wie du mit dem Geld umgehst, ist dem Ressort selbst überlassen. Und es ist halt dann immer sehr geschickt, sozusagen hinzugehen und zu sagen, naja, gut, okay, ich habe halt jetzt diese Limitierung bekommen. Gehe ich dahin und nimm's da weg und sag, naja, gut, das ist ja eigentlich nicht das, was ich möchte, aber mir wurde es gesagt. Und schon liegt der schwarze Peter quasi in der anderen Seite. Das finde ich, ist sehr, sehr schwierig. Nicht nur, wenn es klar natürlich meine Partei betrifft, sondern auch einfach generell, wenn sich da die ganze Zeit dieser schwarze Peter zugeschoben wird und keiner Verantwortung dafür übernehmen möchte. Ja, das ist etwas, das stört mich einfach massivst. Und ich finde, in diesem Fall gab es sogar ja tatsächlich einen Grund. Ja, also ich habe es letztens auch jemand versucht zu erklären, so ein bisschen, ne, woran kommt das, wenn du einfach, keine Ahnung, du hast ein jährliches Einkommen von 10.000 Euro. So, und die letzten 5 Jahre hast du aber die ganze Zeit immer 20.000 Euro ausgegeben, wegen Urlauben und was weiß ich was, und deswegen hast du dich jedes Jahr um 10.000 Euro verschuldet. Jetzt sagt dir dein Unternehmensberater oder dein persönlicher Finanzberater, hör zu, du lebst über deinen Dings, du hast nämlich jetzt 50.000 Euro Schulden schon. So, also sei mal so gut und mach dieses Jahr wirklich nur die 10.000 Euro, verplan nur mal die 10.000 Euro, ne, die du eigentlich auch einnimmst. So, und die 2.000 Euro, die du normalerweise pro Jahr ausgibst für deinen Urlaub, kannst du eigentlich jetzt nicht ausgeben. Weil du musst die ja für dein normales Zeug benutzen. So, und jetzt in dem Beispiel von dieser Pause beispielsweise mit dem Elterngeld, naja, weil sie möchte das ja allokieren an die Kindergrundsicherung, deswegen nimmt sie da das Geld ja weg, ja, ihr Herzensprojekt sozusagen. Dann sagst du ja, es ist wie wenn du sagst, ja, ich möchte aber trotzdem Urlaub fahren, also nehme ich von den 10.000 Euro 2.000 weg, dann fehlen mir aber 8.000, fehlen mir die 2.000 für den Rest des Jahres und ich muss mit den 8.000 rumkommen. Ganz einfach, ja. Ganz einfach. So. Musst du in Urlaub fahren? Nein. Du kannst das Geld auch weise ausgeben, sozusagen. Also es liegt ja am Ende beim Ressort, wie damit umgegangen wird.
Ja, du hast recht. Aber das ist doch wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie schlecht unsere Spitzenpolitik momentan kommuniziert. Und absolut. Zwar ganze Breite.
Überall, ja.
Überall, komplett. Nicht eine Partei, alle. Nee,
komplett,
ja. Und zwar alle Mittelsparteien, ja, also auch eine CDU, alle, die so in der Mitte stehen und nicht die ganz hart am Recht oder am linken Rand, die können polarisieren und machen, was sie wollen, aber und sind ja auch ganz offensichtlich erfolgreich damit, aber sie sind erfolgreich damit, weil wir nicht kommunizieren können.
Ja.
Also wir, die Mitte, ja. Und das ist ein großes Problem und das sieht man an diesem Beispiel sehr, sehr gut, weil ich habe das auch gelesen und denk mir, was zur Hölle? Ja, aber wenn du dich dann halt mal reinliest und dir das genau anguckst, was viele nicht machen, wir sind Headline-Menschen,
klar.
Wir gucken uns Bild-Zeitungen, Schlagzeilen an und denken, ah, ich hab's doch gewusst, ich muss die AfD wählen. So, weißt du? So funktioniert das.
Ja, ja.
Und das ist natürlich gefundenes Fressen für diese Leute, ja, und diese Parteien, die so polarisieren möchten, weil die dann wiederum sagen, seht ihr, eure Volksparteien, eure sogenannten, die werden euch im Stich lassen. Und die werden euch noch den letzten Cent nehmen. Ja?
Ja.
Und das ist Schwachsinn.
Ja, ja klar.
Das ist absolut. Schwachsinn. Und deswegen, ja, ich kann es auch voll verstehen. Und es ist halt, also das ist, ich finde das immer mein großer mein großer Luxus, jegliche Parteien zu kritisieren, weil ich in keiner Partei bin und eigentlich auch Wechselwählerin bin, innerhalb der Mitte natürlich. Mhm. Jede Partei auch mal richtig rannehme und sage, was macht ihr da? Und ich habe das auch schon mit der FDP gemacht, ja, auch klar, wenn ich viel, weißt ja, auch sympathisiere. Aber das ist halt mal wieder ein Beispiel. Es geht auch langsam Richtung Bundestagswahlkampf, würde ich mal sagen. Ja, also nächstes Jahr wird's, genau, wird es wieder ernst und es werden jetzt schon die Weichen gestellt. Ja. Und ich glaube schon, dass das auch schon damit reinspielt. Wem schiebst du welchen schwarzen Peter zu, wie du gerade gesagt hast? Klar. Wer steht blöd da? Ich meine, die Ampelregierung, ich meine, schlimmer kannst du ja im Öffentlichen, ja, in der Öffentlichkeit nicht stehen. Ja, also das ist ja, die machen ja gar nicht so viel Schlechtes. Weißt du, wie ich meine? Ja, also das, was sie ja tun wollen, ist ja nicht so schlecht. Es ist nur so unglaublich schlecht kommuniziert. Ja, also unfassbar.
Und dabei ist das der Hauptjob, ne? Wie du immer auch so schön sagst. Ne? Politik, ja, ist Kommunikation.
Ja? Na klar, die machen ja nicht, also der Einzelne baut dir ja keine Wärmepumpe unten rein, sondern der schreibt das Gesetz und muss es dir so verkaufen oder wie auch immer. Ja. Und natürlich ist diese Toppenleute da oben, sagen wir mal Scholz, Habeck, Lindner, Klingbeil und so, diese Leute, die müssen uns weismachen, dass sie den Laden im Griff haben.
Absolut.
Und dass sie unser Geld im Griff haben und dass sie quasi dran denken, dass wir, dass das Volk, und die, sie sind Teil des Volks, sie sind nichts weiter als gewählte Volksvertreter, dass sie Verantwortung haben, auch uns gegenüber zu erklären, was da vonstatten geht. Und das ist das Coole an Demokratie.
Ja.
Und das funktioniert nicht. Aber weißt du, wen ich da auch sehr kritisiere? Die Medien.
Ja. Die bauschen das Ganze halt auch auf. Mehr, oder? Als es sein,
also,
müsste.
Auch das Öffentlich-Rechtliche.
Ja, ja,
also
klar.
Auch die sind da sehr, sehr teilweise kritisch, was ja gut ist. Du musst ja kritisch sein. Du musst auch kritisch hinterfragen. Deswegen bin ich ja ein Lanz-Fan. Viele ja nicht. Auch wenn der viel unterbricht, aber der ist halt hardcore. Ja, der hört nicht auf, bis er das hat, was er will.
Deswegen unterbricht er halt auch. Das, ja, ist es halt.
Aber du musst es halt machen. Und dann merkst du halt mal, okay, ist da jemand wirklich mit guter Intention und will der nur das Gute? Oder versucht er uns hier einen vom Pferd zu erzählen, ja? Und das ist natürlich bei dem Beispiel jetzt nochmal richtig krass. Absolut. Also, das ist auch, tut richtig weh, wenn man sowas liest, oder?
Ja, ja, absolut. Und ich meine, du sagst, ne, du hast den Luxus, dass du in keiner Partei bist, aber man muss auch, wenn man in einer Partei ist, selbstkritisch mit sich sein, ne? Und auch kritisieren,
klar,
können. Das gehört mit dazu. Und deswegen tut das halt umso mehr weh noch, würde ich fast sagen. Ne? Ja.
Ich frage mich halt, wann der Zeitpunkt kommt, wo alle Parteien, die in der Mitte sind, selbst sogar Oppositionsparteien wie CDU, CSU, wann die sagen, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, sonst rennt die AfD hier an uns vorbei. Weil wenn das so weitergeht, dann reicht nämlich nicht mal mehr eine Dreierkoalition. Dann kommt eine Viererkoalition, weil du sonst die AfD irgendwie mit reinnehmen musst. Und das schließen ja alle aus. Ja, das geht auch nicht. So, das heißt, also jetzt haben sie gerade mal einen Landkreis gewonnen, damit können sie gar nichts anfangen übrigens. Also erstmal Panik wieder runterfahren, weil ja alle sagen, schreien, oh, die AfD ist im Anmarsch. Die können erstmal nichts machen, da wo sie jetzt sind. Aber das kann sich schnell ändern, wenn die halt weiter hochkommen. Und es ist nur eine Wahl entfernt davon. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wann sie aufhören, sich gegenseitig da immer böse Überschriften zu produzieren und einfach mal zusammenarbeiten. Wäre einfach mal richtig schlau, oder? Also
eigentlich schon.
Würde doch jeder gewinnen. Naja, so ist das.
Steht in den Sternen. Ist doch schön. Ja. Ja. Also auch, ihr seht oder ihr hört, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass selbst Donnerstagabends wir noch in Redelaune sind. Hat wieder mal super viel Spaß gemacht, meine Liebe. Gerade jetzt immer am Ende, wenn es dann etwas politisch wird, das ist doch schön. Ja. Vielleicht können wir die Zuhörerinnen und Zuhörer ja irgendwann mal komplett voll labern, einfach mal mit nur Politik und dann direkt angemeckert werden, warum wir so einen Blödsinn machen.
Ganz genau. Nee, wir werden euch immer updaten, was bei uns im Compounder, bei Compounder passiert. Es wird wieder spannende Wochen geben, vor allem jetzt die kommenden Wochen werden sehr spannend, aber es wird auch mal Zeiten geben, wo es ruhiger ist und ich hoffe darauf, dass wir einige solcher Folgen haben, wo wir einfach schön vor uns hinarbeiten können und jetzt nichts Bahnbrechendes entschieden werden muss.
Ja.
Genau, aber ansonsten werden wir euch auch über das Weltgeschehen natürlich weiter unterrichten und unsere persönlichen Gedanken mit euch teilen.
Natürlich. Und wie immer, denkt dran, like, share, fave und subscribe. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, macht das gerne. Sagt euren Freunden Bescheid, wie toll wir sind, hoffentlich. Und ansonsten freue ich mich darauf, mich wieder in 2 Wochen mit dir zu unterhalten, Paula.
Ich freue mich auch. Dann wieder Samstagmorgens, bitte.
Ja, machen wir. Viel Spaß bei der Hochzeit erstmal.
Ja, vielen Dank. Danke, danke. Ich erzähle, wie es war.
Sehr schön. Macht's gut. Ciao, ciao.